Vielen Dank für die sehr guten Videoclips, das ist gewaltig, was ihr da geleistet habt. Ich wollte kurz noch mal was erklären zu diesen Riesen, die da schon mal daherkommen, weil in der Pause habe ich mit ein paar Leuten gesprochen und ich glaube, ich habe das nicht gut erklärt. Deshalb noch mal ganz kurz und ganz einfach. Früher in der Schule bei mir, in meiner Schulklasse waren 36 und da war ein Özbek dabei, das war ein Türke. Und den habe ich eines Tages mal vermöbelt. Aber der hatte doch immer drauf angelegt, also ich war natürlich nicht schuld. Weißt du, was am nächsten Tag passiert ist? Auf einmal standen da vier seiner Brüder und haben gesagt, hey Alter, was willst du? Hast meinen Bruder verschlagen, jetzt bist du dran. Versteht ihr, was ich sagen will? Ein Riese kommt selten allein. Wenn du einen erledigt hast oder denkst, ihn erledigt zu haben, dann wird ein nächster kommen im Laufe deines Lebens und wir werden nicht fertig mit diesem Kampf gegen die Riesen, solange wir leben. Und deshalb ist es gut, wenn du 5 Steine in der Tasche hast und nicht nur einen und denkst, ach, das habe ich jetzt wirklich erledigt. Wir müssen kämpfen, Freunde, gegen die Sünde ankämpfen. Warum? Weil sie allgegenwärtig ist. Das ist das Schlimme. Du gehst aus dem Haus raus und wirst mit Sünde konfrontiert, an Bildern, an Informationen. Das ist gewaltig. Und wenn wir da nicht höllisch aufpassen, wenn wir nicht unsere Augen geschärft haben, schöne Augen haben, dann werden wir reinfallen. Ja? Und ich weiß das selber, du fällst im Leben, wenn du nicht aufpasst. So, jetzt zum Neuen. Habt ihr das jetzt verstanden mit den Riesen? Ja, ich wollte nichts über die Steine sagen, sondern das Einzige, was ich sagen wollte, da kommen noch 5 Brüder hinterher und die dich dann angreifen werden. Und deshalb ist es wichtig, mit Gott zu leben, Herz irgendwie eingestellt haben, synchronisiert sein mit Gott, zu wissen, was richtig und was falsch ist, schöne Augen zu haben. So, jetzt letzter Vortrag. Ich hoffe, ihr habt noch Energie, könnt noch ein bisschen zuhören. Nach dem langen Tag und nach den vielen Pausen und so, dann wird es ja langsam anstrengend, hier zuzuhören. Also, eine Frage an euch. Was haben Bibi, Dagi B, die Lochis, Melina, Sophie und Julian Bam gemeinsam? Wer weiß das? Handzeichen, wer weiß das, was die gemeinsam haben? Natürlich Dallo, du weißt es. Jawohl, das sind alles YouTuber. YouTuber. Ich habe bis vorgestern noch gar nicht gewusst, was das Wort bedeutet. Da habe ich im Internet eingegeben, Jugendstars. Da kamen 20 Jugendstars und 6 von denen waren YouTuber. Da muss ich erstmal nachgucken, was heißt das überhaupt, YouTuber? Ja. Also ist interessant, diese YouTuber, die sprießen scheinbar aus dem Boden wie Pilze. Irgendwann haben wir das Wort heute schon mal gehört, oder? Die kommen einfach so raus, über Nacht, aus dem Nichts ist da eine Ducky oder Bibi oder wie die Leute alle heißen, die Lochis, ist plötzlich da, sind weltberühmt, haben Follower, also Gefolgsleute, massig ohne Ende und sind da. Weißt du, und ich frage mich, wie können die überhaupt mit diesem Ruhm umgehen, der über Nacht kommt? Weißt du, diese Jugendstars, was weiß ich, die, wie heißt die, meine Tochter hat mir das erzählt, Selena Gomez oder Justin Bieber. Weißt du, wie gehen die überhaupt damit um? Guck dir mal Konzerte an von denen. Weißt du, da kreischen die Leute, junge Teenager, die kaum laufen können. Justin. Aber nicht nur die, weißt du, auch alte Frauen schreien, kann ich ihr ein Auto, kann ich ein Selfie mit dir machen? Das ist Wahnsinn, was da abgeht. Ja? Und ich frage mich irgendwie, wie können diese Leute überhaupt mit dieser Aufmerksamkeit umgehen? Und oft siehst du, wenn du dir mal die Lebensbilder von diesen Leuten näher anguckst, sie können es nicht, weil sie es nie gelernt haben. Als der David von der Schlacht mit Goliath zurückkehrt, wisst ihr, was da mit ihm passiert? Er wird über Nacht zum Star. Die Massen kreischen ihm entgegen. David, David, kann ich ein Autogramm, kann ich ein Selfie mit dir machen? Und da kannst du nachlesen in 1. Samuel 18, Vers 6. Da steht, wieder aufschlagen? Ja, ich will das Rascheln hier hören, also enttäuscht mich nicht. Ich will es rascheln hören. Ja? Wo sind eure Bibeln hier? Ah ja, das ist gut, das ist sehr gut. Da wird man auch wieder wach, wenn man ein bisschen blättert. Da steht, und es geschah, als sie einzogen, als David vom Erschlagen des Philisters zurückkehrte, ist interessant ausgedrückt, als er vom Erschlagen des Philisters zurückkehrte, da zogen die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und Reigen dem König Saul entgegen mit Tamburin, mit Jubel und mit Triangeln. Und die Frauen, die spielten, sangen und sprachen, Saul hat seine Tausende erschlagen, David hat seine Zehntausende erschlagen. Und der David hört das und denkt, jawohl, ich merke erst, ich lebe in der Segenslinie Gottes. Ich bin zum König gesalbt und jetzt merke ich so allmählich, geht's auf dieses Königtum zu. Ich werde populär, die Leute lieben mich, sie schreien mir entgegen, sie mögen mich, ich bin beliebt. Ich lebe in der Segenslinie Gottes, weil dahin muss es ja kommen. Irgendwann muss ich ja nun mal wirklich jetzt König werden, wenn ich schon als solcher gesalbt worden bin. Über Nacht ist der David in, über Nacht. Und erstaunlicherweise scheint er sehr gut damit umgehen zu können. Wisst ihr warum? Weil er gelernt hatte, Spektakuläres und weniger Spektakuläres in der Wüste zu vollbringen, ohne dass jemand zugeschaut hat. Und wenn du das gelernt hast, dann ist es dir wurscht, ob du einen Bären in der Wüste tötest und keiner sieht es oder einen Goliath auf der Bühne tötest und alle sehen es. Ist dir egal. Wenn du mit Gott lebst und gelernt hast, in der Zurückgezogenheit, in der Eintönigkeit, in der Einsamkeit, für Gott, mit Gott zu leben, und wenn du dann rauskommst, auf einmal im Rampenlicht stehst, kannst du damit umgehen. Und das merkt man beim David. Der David wird nicht überheblich, weißt du? Wisst ihr, was er gemacht hat nach Goliath? Weißt du, ich hätte gedacht, jetzt wird es ja nur wirklich mal Zeit, als junger König dir ein Ferrari zuzulegen. Wisst ihr, was er macht? Er geht wieder zu den Schafehüten. Das ist interessant. Ja? Der König, der Populär, der Inn, der Star, der Jugendstar, geht wieder zu seinen Schäfchen. Wenn unser Herz im Takt Gottes schlägt, dann ist es uns egal, was andere Leute über uns sagen und über uns denken. Und das ist sehr wichtig, weil wir leben in einer Zeit, wo das der Maßstab wird in unserem Leben. Was würden wohl die anderen dazu sagen? Und wenn du damit anfängst, immer nach links und rechts zu gucken, kommst du in Teufels Küche. Wir sollen nicht unser Herz synchronisieren mit dem Zeitlauf dieser Welt, mit den Ansichten und Moden, die gerade herrschen, mit den Meinungen der Leute, sondern mit Gott. Und es ist losgelöst, losgelöst von der gesellschaftlichen Situation, in der wir gerade leben. Und das ist irgendwie gewaltig, wie der David hier über Nacht zum Star wird und man kann Gottes Hand so allmählich sehen, wie sie ihn führt hin zum Königtum. Der Goliath war ein Gipfel in seinem Leben. Ne? Nur es gab einen, der war missgünstig, gibt es immer im Leben. Und zwar hieß dieser missgünstige Mensch Saul. Ne? In 1. Samuel 18, 8 kannst du lesen, da ergrimmte Saul sehr. Und diese Worte waren übel in seinen Augen. Was? Die singen tatsächlich, ich habe nur 1000 erschlagen und David 10.000? Da ist jemand besser wie ich? Das kann nicht sein. Saul konnte es nicht ertragen, dass irgendjemand besser war er. Und er wird zum lebenden Bürgerkrieg, kann man sagen, unausstehlich, besessen von einem bösen Geist, besessen, geistlich zerbrechend, ein misstrauischer, zorniger, neidischer Mensch. Und da kannst du sehen, wo das hinführt, wenn man sich wegwendet von Gott. Und schließlich holt er da, der Saul, zum Schlag aus gegen den Mann, der ihm am allerloyalsten gewesen ist. Gegen diesen Mann, der der beste Krieger war, den er überhaupt in der Armee hatte. Der loyal war, der zu Saul gestanden hat. Das ist gewaltig. Weißt du, stell dir vor, du spielst Zither, bim, bim, bim. Und plötzlich fliegt ein Speer auf dich zu. Weißt du, der Speer wurde geworfen von einem Saul, von einem Kriegsmann, nicht von einem kleinen Kind. Weißt du, zack und du, zack. Und dann geht er in die Wand. Brrr. Und da, wo dein Kopf vor Hundertstel von Sekunden gerade noch gewesen ist, da wackelt und vibriert der Speer noch in der Wand. Was machst du da? Was machst du dann? Weißt du, soll ich dir sagen, was ich mache? Ich mache die Mücke. Das heißt, ich laufe weg. Aber weglaufen konnte der David nicht so gut. Der ist immer hinterhergelaufen. Der Wüste schon, oder? Wisst ihr, was er macht, der David? Geht an die Wand, zieht den Speer raus, gibt den Saul zurück, spielt weiter Harfe. Wisst ihr, was passiert? Der Speer kommt zum zweiten Mal angeflogen. Der David spürt den Luftzug an seinem Ohr vorbei. Und wieder bohrt der Speer sich in die Wand. 1. Samuel 18, Vers 11. Und Saul warf den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. Aber David wich ihm zweimal aus. Und wie geht es dann dir als zukünftigen König, wenn du diesen Luftzug des Speeres fühlst? Das ist gewaltig, ja? Ist nicht so schön. Und die Bibel sagt uns, und David fürchtete sich vor Saul von diesem Tage an. Jetzt hat Saul ihn aber nur wirklich mal eingeschüchtert und gezeigt, wer hier der Boss ist im Haus. Kannst du nachlesen, 1. Samuel 18, 12, da steht, ach, da steht ja was ganz anderes. Da steht, und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm und von Saul war er gewichen. Ha, wie kommt das denn? Also wer hat hier eigentlich Grund zum Fürchten, frage ich mich. Vers 15, und Saul sah, dass ihm David alles gelang und er scheute sich vor David. Vers 29, und Saul fürchtete sich noch mehr vor David und Saul war Feind, David Feind alle Tage. Na, wie kommt das denn? Wer soll sich denn hier vor wem eigentlich fürchten? Derjenige, der den Speer in der Hand hat oder derjenige, der die Zither in der Hand hat? Wisst ihr, selbst an Gottes Segen ist alles gelegen. Und du kannst selbst mit einer Harfe einen Speer besiegen. Genauso wie mit einer Schleuder einen Riesen platt machen kannst. David erledigte Goliath mit der Steinschleuder und Saul mit seiner Harfe. Und alles ist irgendwie andersrum, als wir gedacht hätten, oder? Der Saul hat nämlich Angst. Warum denn eigentlich? Aber es ist schon extrem viel passiert, wo wir gedacht hätten, es würde eigentlich schon alles ganz anders kommen. Wir dachten nämlich, oder ich, der Goliath gewinnt, weil das war ein 3-Meter-Mann. Wir dachten, David hätte Angst vor Saul, weil ich sehe den Speer in Sauls Hand. Wir dachten, jawohl, der Saul, das ist der richtige König, weil er viel größer war als der Rest des Volkes. Und wisst ihr was? Wir haben uns dreimal geirrt. Warum? Weil unsere Augen böse waren und nicht schön. Wir haben nämlich geschaut, was vor Augen ist. Und wir sehen den Riesen und wir sehen den Speer und wir sehen, dass der Saul größer ist als alles. Logisch folgt daraus so und so. Und ist es nicht interessant, dass es genau umgekehrt ist, wie wir gedacht haben? Genau umgekehrt. Saul hat Angst, Goliath wird besiegt. Und Saul ist nicht der rechtmäßige König. Und Gott arbeitet die ganze Zeit daran, im Verborgenen, nicht sichtbar für deine Augen. dass er seinen Mann, seinen geliebten Mann, seinen Mann, der nach seinem Herzen war, auf den Thron bringt. Das läuft alles im Hintergrund ab und du kannst es mit deinen Augen nicht sehen. Und der David konnte es ebenfalls nicht sehen. Er musste es glauben. Er musste es glauben. Wisst ihr, natürlich, wir sind hinterher immer schlauer. Wir kennen die Geschichte. Und wir sagen, ja, super, geil. Natürlich besiegt er den Goliath. Natürlich hat der Saul Angst vor dem. Natürlich, natürlich, natürlich. Ja. Aber wir leben hinterher. Wir brauchen gar nicht mehr zu glauben, weil wir wissen, das ist so passiert. Aber der David, der stand vor diesen ganzen Dingen, die lagen noch in der Zukunft. Er wusste nicht, dass er den Goliath besiegt. Er wusste nicht, dass er wirklich König wurde. Er wusste nicht, dass er überlebt oder ob er an die Wand gespießt wird. Wir sehen das jetzt mit unseren physischen Augen. Wir können das nachlesen. Aber was unsere Zukunft anbelangt, da brauchen wir die Augen unseres Herzens und die müssen schön sein. Sonst versagen wir. Sonst werden wir kein siegreiches Leben bis zum Ende durchlaufen. Sein Leben war bis dato ein Leben wie auf der Achterbahn, ne? Bei David. Weißt, denk, der fast vergessene Hirtenjunge aus dem Hinterland von Bethlehem wird über Nacht zum Star. Und so ist das. Es geht auf und ab, auch in deinem Leben. Da kommen Gipfel, da kommen Täler. Und das ist immer so. Was erzähle ich das euch Österreichern? Das nach dem Berg ein Tal kommt, oder? Also, sonst gäbe es keine Berge, wenn keine Täler da wären. Wir wollen natürlich immer am Gipfel leben, oder? Bah, von Sieg zu Sieg. Der Otto Rehhagel, der hat mal die griechische Nationalmannschaft trainiert. 2004 sind die, glaube ich, Europameister geworden. Und er hat einen ganz schlauen Sach gesagt. Die sind Europameister geworden. Danach hat der Otto Rehhagel gesagt, ja, gewinnen ist in. Stimmt, ja. Am Gipfel oben sein ist in. Da wollen wir alle oben rumlaufen. Das Leben genießen, schön sein, von Erfolg zu Erfolg. Wisst ihr, was David auszeichnet? Er lebte mit Gott, er sehnte sich nach Gott, ob er am Gipfel oben war oder ob er unten im Tal war. Und da zeichnet ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes aus, in jeder Lebenslage, ob gut oder schlecht. Weißt du, wie ist das eigentlich? Mir geht das so, wenn alles schön glatt läuft im Leben, so alles irgendwie geht es dahin. Wie schnell haben wir da Gott vergessen? Wie schnell beten wir nicht mehr? Wie schnell keine Synchronisation mehr? Ja, wenn es uns schlecht geht, natürlich, dann beten wir und so, hol mich heraus. Herr, ich sehe mich so nach dir. Denn David zeichnet aus, auf den Höhen und in den Tälern hat er mit Gott gelebt. Und das kannst du in den Psalmen nachlesen. Da gibt es Gipfelpsalmen, da gibt es Höhlenpsalmen. Ja? Wo er oben war und wo er unten war. Und liest da durch, da siehst du das Herz dieses Mannes. Das ist einfach gewaltig, was dieser Bursche von Gott verstanden hat. Weil da denkst du, wie kann man in einem Psalm, in so ein paar Worten, so gewaltig was ausdrücken. Wir haben ein paar Mal Psalm 23 gesungen. Weißt du, wie kann man so tief irgendwas ausdrücken in 6 Versen? Das ist gewaltig. Der Mann hat Gott geliebt. Das Problem ist, wenn du oben bist, sind wir besonders anfällig für Niederlagen. Fällt mir gerade der Elia ein, denkt, wo er die Baalspriester schlachtet da oben und dann anschließend von der Frau wegläuft. Nach Höhen kommen Täler. Und stell euch vor, wie dem David wohl gegangen ist. Ja. Er war irgendwie jetzt populär. Er hat gedacht, jawohl, es geht Richtung Thron. Gott hat seine Hand ins Spiel. Und jetzt merkt er, er kriegt wieder den Teppich unter den Füßen weggezogen. Es geht nämlich herab, und zwar steil herab. Er muss auf die Flucht, er muss auf die Flucht gehen. Weil der Saul ihm so schlecht gesonnen war. Und er hat viele Sachen verloren. Zum Beispiel seine Stellung in der Armee, seinen Arbeitsplatz. Er ist ja ein angesehener Mann. der schon ein Armeeführer war, den hat er verloren. Der hat nie mehr in der Armee Sauls gedient, der David. Der hat, kann man vielleicht sagen, seine Frau Michael verloren, in gewisser Art und Weise. Eigentlich, wenn du die Bibel liest, wo er weggeflohen war, sie hilft ihm da, aber nachher hat er nie mehr eine richtig harmonische Beziehung zu dieser Frau gehabt. Dann verliert er seinen Freund Jonathan auf der Flucht. Ja. Irgendwann kommt der Augenblick, wo sie sich zum letzten Mal in der Wüste umarmen. Und dann ist er weg, der Jonathan, und kurz später wird er getötet, nicht mehr da. Alles Dinge, die ihm weggenommen werden. Weißt du, wie muss das sein, wenn du ein Star über Nacht bist und jetzt auf einmal zack, 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 zack. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Hiob. Sein väterlicher Freund, der Samuel, starb. Weg. Alles weg. Worauf stützt du dich noch, worauf stützt du dich, David, wenn dir alles weggenommen wird? Wie lebst du denn? Wie lebst du, wenn deine Krücken dir weggenommen werden? Was bleibt dann übrig von deinem Leben? Alles, worauf wir uns stützen. Und dann kommt der David alleine in eine Höhle hinein, die Höhle Adullam, und da liegt er wirklich am Boden. Der gesalbte König, und seine Flucht dauert ungefähr 8 bis 10 Jahre. Kannst du dir vorstellen, das war kein 14-tägige Wüstensafari, das waren 8 bis 10 Jahre Flucht. Überall, wo er hinkam, wollten die Leute ihn verraten, die Sifiter. Da hat er da eine Stadt gerettet und so. Die Leute wollten ihn verraten. Er war nur auf der Flucht, wie ein Fisch, den man immer fangen will. Und er musste immer und immer und immer laufen. Immer weg, unruhiges Leben. Ja, das ist eine Königschaft, sage ich dir. Sein Leben ständig in Gefahr. Und dann kommt er in der Höhle Adullam an. Und was macht er da? Er dichtet ein Lied. Wie so oft in seinem Leben. Und hier siehst du, wie dieser Mann sein Herz synchronisiert in schweren Tagen, im Psalm 142. Er liegt am Boden, er ist vollkommen allein. In Vers 5 steht, schau zur Rechten und sieh, ich habe ja niemand, der mich erkennt. Verloren ist mir jede Zuflucht, niemand fragt nach meiner Seele. Zu dir habe ich geschrien, Herr. Ich habe gesagt, du bist meine Zuflucht, mein Teil im Land der Lebendigen. Horche auf mein Schreien. Es am Boden liegt da der Mann Gottes, der gesalbte König am Boden. Gestern war er noch der Heerführer, der 10.000 erschlagen hat. Hier liegt er fix und fertig. Und da hört er plötzlich in der Höhle eine kleine, leise Stimme. Sagt, hey David, hey, bist nicht allein, ich bin doch noch da. Ich will dir nur sagen, vergiss das mit dem Königtum. Weißt du, wo du hier bist? Das ist kein Thronsaal hier, sondern du bist hier in einer dreckig stinkigen Höhle. Gib auf! Das hat keinen Zweck. Häng dein Königtum an den Nagel. Dein Glaube ist völlig zwecklos. Das ist was für andere Leute, aber doch nicht für dich. Ja? Da kann unsere Firewall sehr schnell Risse bekommen, wenn es dreckig dahergeht, oder? Es ist leicht, dass der Feind Gottes durch diese Firewall hindurchspricht und flüstert. Also jetzt warst du schon wieder hochmütig. Jetzt hast du schon wieder in Gedanken mit dem Mädel im Bett gelegen oder mit dem Jungen. Was willst du eigentlich? Du willst mir erzählen, du bist gläubig. Bah, vergiss es. Das ist was für ältere Leute, aber doch nichts für jemanden Jungen. Wenn du da nicht aufpasst, kommst du nicht mehr hoch. Wisst ihr, was David macht? Er unterwirft sich Gott, wenn du die Psalmen durchliest, die er da in der Höhle gedichtet hat. Er unterwirft sich Gott, er schüttet sein Herz vor Gott aus. Und da zeichnet den Mann aus, ja? Immer wieder ausschütten dein Herz. Lies die Rache-Psalmen durch. Weißt du? Ich meine, für uns in unserer Zeit heute denken wir, hupsala, ja, sowas kann man doch nicht sagen, nicht beten. Weißt du was? Man kann das schon sagen. Er betet zu Gott in den Rache-Psalmen, da schüttet er sein Herz vor Gott aus. Er hätte die Leute auch alle an die Wand stellen können und umbringen können, aber das macht er eben nicht, sondern er übergibt sich dem, der Recht richtet. Immer wieder sieht man das. Er kommt, die Psalmen, die müsst ihr lesen, das ist gewaltig, ja. Jakobus 4, Vers 7 steht, synchronisier dein Herz mit Gott, widersteh dem Teufel und er wird von dir fliehen. Weißt du, wie sollen wir denn kämpfen gegen den Teufel? Weißt du, das ist, für mich hilft einfach dieses einfache, beste Beispiel, wie hat der Herr Jesus das gemacht? Weißt du, der Teufel kommt und die Sache ist ja die, wenn der Teufel zu uns, über uns redet, muss er gar nicht lügen, oder? Da braucht er gar nicht zu lügen. Er sagt zu dir, du bist wirklich schlecht. Keine Lüge, ist die Wahrheit. Er konfrontiert mich mit der Wahrheit. Wie kämpfe ich jetzt dagegen? Wie hat der Jesus gekämpft? Weißt du, da kommt, der Herr ist 40 Tage am Fasten, da kommt auf einmal der Teufel, der macht doch den Stein zu einem Big Mac da. Boah, denkst du, jawohl, das ist es. Du denkst das, wenn du böse Augen hast, aber nur. Was macht der Herr Jesus? Der Jesus sagt, es steht geschrieben. Bom, bom, bom und verschwinde, Freund. Da vergeht eine Zeit, kommt der Teufel wieder. Wieder redet er. Was macht der Herr Jesus? Es steht geschrieben, bum, bum, bum und hau ab. Geht er wieder weg. Aber er kommt wieder. Ein Riese kommt selten allein. Wieder redet er. Was macht der Herr? Jetzt fängt der Herr aber mit ihm an zu argumentieren und so. Nix. Der Herr sagt lediglich, es steht geschrieben. Er haut ihm einen Bibelvers um die Ohren und dann geht er wieder weg und dann steht er wisch eine Zeit lang von ihm. Wisst ihr, was das heißt, dass er wiederkam? Ist wiedergekommen. Und beim vierten, fünften, hundertsten Mal, wisst ihr, was der Herr Jesus da gemacht hat? Der Herr kannte die Bibel auswendig. Der hat Bibelverse auswendig gelernt. Der hat dem Gottes Wort um die Ohren gehauen und sonst gar nichts. Und das ist ein sehr gutes Rezept für uns. Der Martin Luther hat mal gesagt, tritt frisch auf, tu's Maul auf, hör bald auf. Und so muss man mit dem Teufel umgehen. Tritt frisch auf, tu's Maul auf und hör bald auf. Das heißt, nicht rumdiskutieren, sondern gewappnet sein, Steine in der Hosentasche haben. Wenn der Teufel kommt, du weißt, meine offene Flanke ist Hochmut. Dann, weißt du, was du dann machst? Dann lernst du Sprüche 16, Vers 18 auswendig. Da steht, Stolz geht dem Sturz und Hochmut dem Fall voraus. Den Vers hast du hier oben in deinem Stübchen drin. Und dann kommt der Teufel und tust nur eins. Tritt frisch auf, tust Maul auf, hör bald auf. Und du sagst nur, Teufel, so und so. Und ich glaube deinem Gerede nicht. Wenn die Versuchung kommt, wenn du plötzlich die Stimme und die Stimme in deinem Ohr, das kennst du da, die schon. Weißt du, weißt einfach, ja, in der Kinderstunde, der Jugendstunde habe ich so gelernt, jetzt sagt der Teufel aber das. Und dann musst du Gottes Wort parat haben, Freunde. Du kannst jetzt sagen, jetzt muss ich erstmal Computer hochfahren, Clever-Programm anmachen und gucken, wo der Bibelvers steht und wie wird er überhaupt genau zitiert. Weißt du, bis du das gemacht hast, hat er dich in die Tasche gesteckt und wieder rausgeholt und du hast es überhaupt nicht gemerkt. Genauso wie er mit Adam und Eva gemacht hat. Zup, zup, eingewickelt, du merkst gar nichts davon. Deshalb, hier oben muss das Wort Gottes sein. Wie kämpfst du also? Was sind deine Steine? Gottes Wort sind deine Steine. Weißt du, das sagt der Teufel. Er glaubt nicht Gottes Wort. Pah, ist egal. Du musst Gottes Wort nicht verteidigen. Irgendwo habe ich mal die Geschichte gehört, weißt du, Gottes Wort ist so, als wenn du einen Löwen durch die Stadt spazieren führst. Ja? Gottes Wort ist der Löwe. Und dann kommst du vorbei und die Leute gucken, haha, guck mal da, der Leute, ein Löwe, guck dir den Löwen. Du musst den Löwen nicht verteidigen. Weißt du, was du machen musst? Das Einzige, was du machen musst, Leine los. Und die Leute werden sehen. So ist es mit Gottes Wort. Weißt du, ja, die glauben das nicht. Verwende trotzdem Gottes Wort. Ja, du sagst, deine Freunde glauben der Bibel. Das ist egal. Lass den Löwen einfach los. Und der Rest, da kümmert sich der Herr schon drum. Und wir müssen auf Versuchung, müssen wir mit dem Wort Gottes reagieren. Wir müssen die Zusagen Gottes in uns drin haben. Und wieder komme ich hier auf dieses Synchronisationsgetriebe. Wie kommt es in uns herein? In der Stille. Und da ist er drin in der Höhle, immer noch. kämpft und ringt. Betet mit Gott. Unser wunderbarer Herr ist so, wenn er uns zum Nullpunkt bringt. Weißt du, in Bosnien sagen wir, da hat irgendeiner Onje Polubio Pot. Das heißt, er hat den Boden geküsst. Das heißt, er ist wirklich ganz unten am Punkt Null. Und wisst ihr, was der Herr damit will? Er will, dass diese Tiefpunkte zu Wendepunkten werden in unserem Leben. Vielleicht hast du ein bisschen in Mathe aufgepasst, dann weißt du, was das ist. Ein Wendepunkt in deinem Leben. Und das sieht man hier beim David. Und es ist so ermutigend zu sehen, was passiert. Der Ofen ist überhaupt nicht aus für den David. Jetzt ist es Zeit, richtig durchzustarten. Als seine Sippe erfährt, dass der David fliehen musste und jetzt in der Höhle ist, wisst ihr, was da passiert? Sie kommen zu ihm. 1. Samuel 22, Vers 1. Sie nehmen Anteil an seinem Leben. Erinnerst du dich noch, was passiert war, als der König gesalbt werden sollte? Da sagt der Samuel, Isai, hast du noch einen Sohn? Und er muss überlegen, ach ja, da ist er noch klar, ich habe noch den David. Der vergessene Hirtenjunge. Hier ist er in der Höhle, was passiert? Seine Sippe, seine Leute kommen zu ihm. 1. Samuel 22, Vers 1. Sie nehmen Anteil. Sie nehmen Anteil an seinem Leben. Genau die gleichen Leute, die ihn gedemütigt hatten, bevor er gegen den Goliath gekämpft hatte. Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adullam, und all seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters es hörte, kamen sie dorthin zu ihm hinab. Und kaum hatten die seine Familie Platz gefunden, da kamen tröpfchenweise immer mehr Leute. 1. Samuel 22, 2. Und es versammelten sich zu ihm, jeder bedrängt und jeder, der einen Gläubiger hatte und jeder, der erbitterten Gemüts war. Und er wurde ihr Oberste und es waren etwa 400 Mann bei ihm. Boah, was wird das ein Haufen gewesen sein, ne? Stell dir vor, du bist am Boden, dann kommen 400 Nichtsnutze und Taugenichts und Schuldner und alle möglichen verbitterten Leute zu dir. Was soll das wohl geben? Welch ein Wunder. Diese übelriechende Höhle wurde zum Trainingsplatz und zum Exerzierplatz. Und hier bildet sich eine Armee heraus. Eine Armee, die für den David später gekämpft hat. Und diese Leute wurden später, diese Niemande und diese Taugenichts und diese Schuldner, wurden ein paar Kapitel später, werden sie die Helden Davids genannt. Wie passiert das denn? Und lest ihr mal durch, was diese Helden gemacht haben. Das waren wirkliche Männer. Das ist gewaltig. Hier kam ein Abisai, sein Cousin. Der hat ihm später sein Leben gerettet. Hier kamen andere, Namen über Namen, liest in der Bibel. Alles Leute, die zu ihm in die Höhle kamen. David wurde am Weg hinab von immer neuen Schrägen getroffen, bis seine einzige Blickrichtung noch bergoben nach oben war. Und er betet und bittet zu Gott und Gott erhört seine Gebete. Er bekommt Leute zu, die ihm beistanden. Er ist nicht mehr allein. Kaum zu fassen, wie Gott diese Einsamkeit von David regelt. Und wie gut, dass er die Höhle ausgehalten hat. Und er machte das Beste aus seiner Situation, er nahm sie an. Im Psalm 57 siehst du, jetzt liegt er nicht mehr so am Boden. In Psalm 57 hat er auch in der Höhle gedichtet, da steht in Vers 8, befestigt ist mein Herz, o Gott. Befestigt ist mein Herz. Ich will singen und Psalmen singen. Hört sich schon anders an wie Psalm 142, oder? Merkt ihr, der Blick, er war so weit nach unten gekommen. Und wenn du so weit unten bist, dann gibt es nur noch eine Blickrichtung und die ist nach oben. Und das macht der David. Wache auf, meine Seele, Vers 9. Wach auf, Harfe und Laute. Ich will die Morgenröte wecken. Ich will preisen, Herr, unter den Völkern will ich dich besingen unter den Völkerschaften. Denn groß bis zu dem Himmel ist deine Güte. Da zinkt er in der Höhle. Ja? Und bis zu den Wolken deine Wahrheit. Hier umgibt sich der David mit Männern, denen er Orientierung gab, denen er Disziplin gab, die er ausbildete, die gute Bogenschützen wurden, die mit Schwert und Stab und Spieß umgehen könnten. Soldaten wurden daraus, Helden. Und diese Höhle, diesen Tiefpunkt in seinem Leben, den hat er dazu genutzt. um seine treuesten Leute sich auszubilden. Ist das nicht gewaltig, wie Gott das macht? Und du denkst, ja, wir sind jetzt hier in der Sackgasse angekommen. Nee, hier wird durchgestartet. Hier wird das Königtum weiter verfolgt. Das, was Gott längst schon im Hintergrund die ganze Zeit am Tun ist, nur wir haben es noch nicht gemerkt. Weil wir keinen Glauben mehr hatten. Wir haben gedacht, jetzt ist so und so alles vorbei. Und dieses tiefe Vertrauen, was Gott in den Tiefen seines Lebens, was David in den Tiefen seines Lebens hatte, hat David sein Leben lang begleitet. Und es dauerte, bis er den Thron bestieg. Ja? Von seiner Salbung bis zu seiner Thronbesteigung über ganz Israel hat 20 Jahre gedauert. Vielleicht bist du noch gar keine 20, dann weißt du, wie lange der Bursche gewartet hat. Und wenn du so lange wartest, brauchst du Geduld, das sage ich dir. Vor allen Dingen, wenn du wie ein Rebhuhn gejagt wirst in der Wüste. Wie hält man das durch? Weißt du, wie man das durchhält? So hält man das durch. Da musst du mit Gott leben. Oder du gibst auf. 20 Jahre von seiner Salbung bis zu seiner Thronbesteigung. Und wisst ihr, was er gelernt hat? Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich fein. Er hätte selbst die Hand erheben können. Er hätte sich selbst helfen können. Er hätte den Saul umbringen können, mindestens zweimal. Aber er hat gewartet. Und schließlich, wisst ihr, was passiert, kommt der Thron zu ihm. Er ergreift nicht den Thron, sondern der Thron kommt zu ihm. Die Leute aus Israel, aus den 10 Stämmen, die rufen, komm, David, du bist unser Fleisch und Blut, werd du unser König. Und dann einigt der David dieses Volk. David unterwarf sich all seine Feinde und er wurde der Mann im Nahen Osten. Ne? Goliath, Höhe, Adulam, ganz unten. Jetzt geht's wieder hinauf. König, mächtiger Mann, er vergrößerte das Reich um die 10-fache übrigens. Er brachte Ruhm und Reichtum für alle in Israel. Ne? Israel first. Damit, David war ein bemerkenswerter Mann. Er war außerdem ein ausgezeichneter Organisator, ein brillanter Manager und ein fantastischer Planer. Er war zudem natürlich ein Mann mit großem militärischem Können und taktischem Geschick. Das war ein Multitalent. Und er hat ein turbulentes Leben hinter sich. Er hat bisher viel Kampf, Blut, Tränen, Schweiß und Entbehrung gekostet, sein Leben. Immer auf und ab, immer auf der Flucht. Und man kann sich vorstellen, dass so ein Mann, wir sind alle aus dem gleichen Holz geschnitzt, sagt, jetzt sehne ich wirklich mal danach, dass mein Lebensboot in ruhigere Gewässer kommt. Mal Füße hochlegen, mal gemütlich eine Tasse Kaffee nehmen. Aber weißt du was? Beine hochlegzeiten sind besonders gefährlich. Das ist ja Dumme. Beine hochlegzeiten sind besonders gefährlich. Warum? Da sind wir nicht mehr fokussiert. Weißt du, wann ich die meisten Probleme habe, meine stille Zeit ordentlich zu machen? Wenn wir irgendwie im Urlaub am Meer in der Hitze da unten in diesem komischen Dalmatien sind. Weißt du, wo du dich nicht konzentrieren kannst, wo du den ganzen Tag nur schwimmst da rum und Kaffee trinkst. Weißt du, da, in den Beine hochlegzeiten. Da lässt du dich gehen, lass mal die Seele baumeln. Ja? Aber, und das Sprichwort ist wahr, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und der Spruch ist wahr. Weißt du, ich rede nicht hier darüber, dass man sich mal ausruhen sollte. Bitte nicht falsch verstehen. Ne? Aber eine Einstellung, eine Beine-Hochleg-Mentalität zu entwickeln, ist sehr gefährlich. Und seht ihr den David an, er begegnet wieder einem Riesen. Aber sein Virenscanner hat diesen Riesen nicht erkannt, weil er nicht als Riese daherkam, sondern verkleidet. Er hat doch vorher noch geschrieben, meine Augen sind der Nachtwache zuvorgekommen, um zu sinnen über dein Wort. Aber jetzt, in dieser Beine-Hochleg-Phase seines Lebens,
steht er erst am Abend auf.
Interessant, oder?
Er steht am Abend auf, steht in der Bibel. Er soll eigentlich morgens aufstehen. Der David war eigentlich immer mit in den Krieg gezogen, aber jetzt zufällig, weil er sich mal ausruhen wollte, ist er mal zu Hause geblieben. Weil er ja auch mal in Ruhe, nach all dem Stress, den er im Leben gehabt hat, gemütlich eine Tasse Kaffee morgens um 11:30 trinken wollte, mal ausschlafen. Und es kommt so weit, dass er am Abend aufsteht und da geht er mit seinem Morgenmantel am Abend über die Dächer des Palastes und Langeweile. Was mache ich denn jetzt mal? Läuft er da oben rum und Langeweile. Geht er weiter und plötzlich lange Beine. Lange Beine, oh. Da unten war ein Riese am Baden. Ein Riese badet sich und erst merkt es nicht, dass es ein Riese ist. Und ihr wisst, was passiert. Er lässt diesen Riesen kommen, schläft mit dem Riesen und anschließend kommen die Nächsten, die Brüder von den Riesen. Er bringt nämlich noch jemand um. Weißt du, Sünden haben immer Kinder und Enkelkinder. Da hängt ein ganzer Rattenschwanz da dran. Weißt du, wie kommt es dazu, dass dieser Mann Gottes, ein Mann nach meinem Herzen, nicht erkannt hat, dass da unten Riese badet. Ich sage euch eins, er hat keine schönen Augen gehabt. Wenn er schöne Augen gehabt hätte, hätte er gar nicht dahin geguckt. Beine hochlegzeiten, Freunde, sind gefährlich. Es ist eben nicht egal, was wir uns anschauen. Und was wir hören. Es ist eben nicht egal, über was wir nachdenken, sondern jeder Gedanke, jedes Bild, jedes Wort, was du hörst oder liest, wird Konsequenzen haben. Dein Herz wird das Ganze reflektieren. Und wenn wir diesen Filter nicht eingebaut haben, ich habe immer Firewall gesagt, dann wird unser System zusammenbrechen, um das mal technisch auszudrücken. Wir werden fallen. Schwere Sünde ist immer der Höhepunkt eines Vorgangs. Keine unerwartete Tat. Schwere Sünde ist immer der Höhepunkt eines Vorgangs und keine unerwartete Tat. Weißt du, lest mal sein Leben durch, was in 1. Samuel 3, Vers 2 bis 5 so schön aussieht wie eine Ahnentafel. Weißt du, das siehst du, was der David für ein Problem hatte in seinem Leben. Frauen. Frauen war sein Problem. Das hat er nicht geregelt. Und die Riesen kommen eigentlich immer in der gleichen Weise daher. Riesen fangen meistens oder fast immer mit einem S an. Da heißt ein Riese Silber, einer selbst, einer Sex und einer Schlendrian. Das sind die vier Hauptriesen. Und gib Acht in deinem Leben, dass nicht zufällig einer von denen schon an deine Herzenstür klopft. Silber, Selbst, Sex und Schlendrian. Ich weiß nicht, wie du lebst, wo du lebst. Vielleicht klopft schon einer von denen. Und du hast es nicht gemerkt. Du hast deine Augen nicht in Ordnung. Weißt du, was ich dir dann rate? Augensalbe zu kaufen. Das sagt der Herr zu einer Gemeinde in der Offenbarung, zum Laodicea. Die haben gesagt, ja für uns, wir haben alles, wir können alles, für uns ist nichts ein Problem, wir managen das, kein Problem. Das sagt der Herr zu denen, ich rate dir, Augensalbe von mir zu kaufen. Warum? Oder vielleicht könnte man sagen, ich rate dir, Wimperntusche von mir zu kaufen. Warum? Damit deine Augen schön werden. Merkt ihr, was ich sagen will? Sei gefasst. Der Kampf kommt. Sei vorbereitet. Hab deine 5 Steine in der Tasche. Und als Gott den Lebensbaum von David vermessen hat, da hat er nicht gesagt, fällen und zu Kleinholz machen, sondern in seiner wunderbaren Gnade, Liebe und Barmherzigkeit hielt er die Verdienste dieses Mannes für den Herrn selber und für sein Volk so hoch in Ehren und hat ihn weiter durchgetragen. Und David, und das ist das Tolle an diesen Menschen, und das ist das Tolle überhaupt an der Bibel, dass wir Männer Gottes sehen mit ihren kompletten Schwächen. Weißt du, im Koran findest du sowas nicht, das sage ich dir. Das sind alles Superhelden ohne irgendeine Sünde. Aber die Bibel, die schreibt uns alles. Und guck dir den David an. Ein Mörder, können wir sagen. Ein Ehebrecher, können wir sagen. Ein Lügner beim Achis, da hat er laufend gelogen. Und wisst ihr was noch? Was mir zwischen den Zeilen mal irgendwann aufgefallen ist, er war ein Götzenanbeter. Als er nämlich fliehen musste, weißt du, was da seine Frau ins Bett liegt? Da steht nicht, er nahm irgendeinen Teraphim, das ist so ein Hausgötzen, sondern da steht, die Michael nahm den Hausgötzen und legte es ihn ins Bett. Merkt ihr was? Der David hat den Hausgötzen in seinem Haus gehabt. Götzendiener, Ehebrecher, Lügner, Mörder und Götzendiener. Und gleichzeitig ein Mann nach dem Herzen Gottes. Interessant, oder? Merkt ihr was? Wie Gott fähig ist, uns ihm gleich zu machen, trotz trösten Versagen. Und das ist die Hoffnung für dich und für mich. Weil wenn wir auf die Fresse fallen, das soll kein Ende sein, sondern das soll der Wendepunkt in unserem Leben werden. Und du siehst beim David eine aufrichtige Reue und Buße. Wie viel Zeit habe ich eigentlich hier noch? Ja, geht noch? Der Esau steht im Neuen Testament und daher ist der Begriff Esaus Reue bekannt, oder? Ja, der hat schon gesagt, jawohl, ich habe was Falsches getan, aber er hat keine Buße getan. Ihm wurde nicht vergeben. Der Judas hat genau gewusst, ich habe hier unschuldiges Blut vergossen. Sündenerkenntnis, könnte man sagen, oder? Das reicht nur nicht. Der Judas hätte hinlaufen müssen zu dem Mann, der da am Kreuze hängt und hätte ihn um Vergebung beten müssen. Und es wäre ihm vergeben worden. Und da sieht man beim David, da kommt beides zusammen. Bereuen und Umkehr und Buße und ein anderes Leben weiterführen. Und das ist wichtig. Das lernt man vom David, das lernt man von Männern und Frauen Gottes. Das heißt nicht, dass die immer oben schweben, alles können, alles richtig machen, immer alles richtig beantworten und wissen und können und sagen, sondern das heißt, wenn sie fallen, dass sie wieder aufstehen, aufrichtig Buße tun. In Sprüchen steht das, ja? Wer seine Sünde bekennt und lässt, der wird Erbarmen finden. Wer sie aber zudeckt, der wird kein Gelingen haben. Und das lerne ich vom David. Nach der Sünde mit der Bathseba, Psalm 51, 3, sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte, nach der Größe deiner Erbarmung, tilge meine Übertretung. Also er hat gesehen, hier ist Sünde, ich muss sie wegtun. Weißt du, ich denke an den Saul, als er den David verfolgte. Weißt du, David hätte ihn umbringen können, ja, und da hält er ihm den Rockzipfel hin oder sein Wasserkrug, ich weiß nicht mehr ganz genau. Er sagt, Saul, hier, ich hätte dich umbringen können. Und dann ist das Saul, fängt das Weinen an. Ja. Sagt, bist du's, mein Sohn David? Du bist so gut. Es tut mir so leid. Und dann liest er mal weiter. Das waren alles leere Worte. Er hat nämlich ihn weiterverfolgt. Er hat Krokodilstränen geweint. Kennst du den Ausdruck? Krokodilstränen. Der kommt daher, da die Leute früher dachten, die Krokodile, die vergießen ein paar Tränen, bevor sie ihr Opfer verschlingen. Daher kommt der Name Krokodilstränen. Der Saul hat Krokodilstränen geweint, aber das hat überhaupt nichts mit Buße zu tun. Esau, Judas, Saul, der David war anders. Als ich schwieg, Psalm 32, verzehrten sich meine Gebeine, das war nach der Sünde mit der Bathseba, verzehrten sich meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Die Sündenlast hat auf ihn gelastet, ja? Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommerdürre. Ich tat dir meine Sünde kund und habe meine Ungerechtigkeit nicht zugedeckt. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen und du hast die Ungerechtigkeit meiner Sünde vergeben. Weg. Da ist wieder ein bleißes Blatt Papier vor dir, David. Es geht wieder los. Durchstarten. Nicht liegen bleiben, sondern durchstarten. Ein Wendepunkt ist wieder da. Und das begeistert mich an diesem David. Sein Hängen an Gott. Sein ständiges Zurückkommen an Gott. Ihm war Gott wichtig. Und er wollte Gott dann ein Haus noch bauen in seinem Leben. Gott sagt, du hast wirklich zu viel Blut vergossen, du darfst das Haus nicht bauen. Was macht er? Er sagt nicht, er ist nicht wütend oder so, sondern er bereitet alles dafür vor, Material sammelt er, macht Pläne, macht alles bereit dafür vor, wofür für das Haus Gottes, sein Volk war ihm wichtig. Was Gott wichtig war, war ihm wichtig. Das ist das, nach dem Herzen Gottes zu leben. Was Gott wichtig ist, ist mir wichtig. Und Gott ist das Haus Gottes, seine Gemeinde extrem wichtig. Dafür will ich leben. Das will ich lernen vom David. Da will ich mich hingeben für die Gemeinde, in diesem Dienst stehen. Und wenn mir die Geschwister noch so oft auf den Wecker gehen, und oft scheint mir das so, dass der Herr uns so zusammenstellt, dass wir uns gewaltig reiben. Ja? Und dennoch will ich mein Leben für diese Gemeinde geben. Meine Energie, meine Kreativität, genau wie der David. Alt und im Einsatz für Gott, so will ich sterben. Alt und im Einsatz für Gott. Weißt du, ist das nicht eine Wohltat, wenn du alte Menschen siehst, 70, 80, 90 Jahre, wo du in den Augen schon siehst, dass da Flammen brennen für den Herrn Jesus, obwohl sie vielleicht nur noch im Bett liegen. Das ist eine Wohltat. So will ich enden. Weißt du, wenn man jung ist, im Mittelalter, jetzt, wo man noch im Vollbesitz seiner Kräfte ist, ist es vielleicht einfach. Aber durchhalten bis zum Ende, wie der David. Weitermachen, hinfallen, weitermachen. Noch das Herz brennend haben für den Herrn, wenn man 70, 80 und kurz vorm Sterben ist. Das ist begehrenswert. Und die Grundlagen dafür legst du jetzt, wo du 15, 16, 17, 20, 25 Jahre alt bist. 1. Chroniker 29, Vers 28. Und David starb in gutem Alter, satt an Tagen, Reichtum und Ehre. Und Salomon, sein Sohn, wurde König an seiner Stadt. Satt an Tagen. Weißt du, das heißt nicht, wir sagen ja schon mal, mir ist es echt satt, ich habe satt. Das bedeutet das nicht. Satt heißt erfüllt, zutiefst befriedigt, kein Hungergefühl mehr haben, gesättigt, zufrieden, reich, erfüllt zu sein. Willst du so sterben? Du denkst, du hast ja nicht alle, ich bin 20. Redest du vom Sterben? Ja, heute beginnt der Rest deines Lebens, mein Freund. Und wo du in 30 Jahren stehst, dann wirst du unter anderem heute und morgen entscheiden. Deshalb ist es jeden Tag wichtig, sich zu überlegen, wo will ich überhaupt hin? Weißt du, ich fahre morgen früh wieder nach Sarajevo. Wenn ich auf einmal ein Schild, ein Wegweiser Flensburg sehe, dann bin ich irgendwie falsch unterwegs. Es ist schon besser, wenn ich merke, da steht Rosenheim, dann sollte ich schon umdrehen, nicht erst in Flensburg. Wenn du in die falsche Richtung unterwegs bist, dann korrigier dein Leben heute mit dem Herrn. Geh zurück. Geh in die Stille. Komm zum Herrn und lass dein Herz mit Gott synchronisieren. Satt sein. Also mir gefällt das so und so besonders gut, satt zu sein. Nicht voll zu sein, sondern satt zu sein. Hast du mal Hunger gehabt? Ich habe noch keinen Hunger gehabt, aber ich lebe unter Leuten, die hatten sehr viel Hunger im Krieg. Und wenn die dir erzählen, was Hunger bedeutet, dann dankst du dem Herrn, dass du satt sein kannst. Und wenn wir Hunger haben nach dem Herrn, nach Gott, dann wird er uns satt machen. Und satt sein ist was Schönes. und sterben und der Tage satt zu sein, ein erfülltes Leben hinter sich zu haben. Wunderbar. Und nur ein Leben mit Jesus kann Erfüllung schenken. Ich wünsche euch Gottes Segen.